Guten Morgen, wir sind wieder in Quarantäne und wir sind auch bei dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33 heute Morgen. Und es wird wieder dargestellt, dass es einen krassen Unterschied zwischen einer, der sich religiös darstellt und einer, der wirklich vom Herzen gläubig ist. Und Gott merkt diesen Unterschied und er richtet auch in solche Fälle. Und ich würde gern erst ein paar Verse aus vorlesen. Die Mädels werden für uns die vorlesen.
Matthäus 7, 13 bis 24. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An diesen Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dorn oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen.
Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder verbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baut.
Den krassen Unterschied zwischen einer, der wirklich von Herzen gläubig ist und einer, der nur es vormacht, sehen wir überall in unserer Gesellschaft. Wir haben auch ein Wort in Deutsch, heißt Heuchelei, dargestellt für solche Leute. Und ein heuchlerischer Mensch, es tut weh, allen rings um sich. Erstens den falschen Glaube darzustellen, nur dass es religiös ist und kein wirklicher Inhalt hat, das beschädigt die Glaube. Es beschädigt auch wahre Christentum. Und keiner möchte gern umarmt von jemandem, der nicht die umarmen möchte. Ich meine, wir haben in unserer Gesellschaft viele Stellen, wo wir wissen, dass der Mensch nur uns es vormacht und es ist eine Gräuel, aber wir tolerieren es. Aber irgendwann ist es genug und man sagt, Mensch, mit dem Mensch möchte ich nicht mehr zu tun haben. Und man hat in 1. Mose vor ein paar Wochen, 2. Mose vor ein paar Wochen, diesen Unterschied gesehen zwischen einem Mensch, der Gott folgt und einem Mensch, der Mose folgt. Und Gott wird es noch deutlicher darstellen diese Woche. Man wird auch ein paar praktische Hinweise auch sehen, den Unterschied zwischen einer, der gläubig ist und einer, der nur es vormacht. Ein sozusagen ein Karteichrist, wie einer es mir einmal ausgedrückt hat. Ich denke, das passt wirklich gut dazu. Dein Name auf irgendein Kirchenbuch zu haben, heißt nicht, dass du gläubig bist. Und Gott weiß ganz genau, wie es in dein Herz ist. Und du kannst Gott nicht vormachen. Markus Kapitel 1, Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Das, was die Mädels heute Morgen gelesen haben, ist, dass ein Baum sollte gute Früchte bringen. Und die gute Früchte ist natürlich, dass ein Mensch Gott findet. Von Herzen, dass ein Mensch Gott findet. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt, dass die Reich Gottes ist nahe. Und Gott, Jesus Christus, tut zwei klare Regeln hier oder zwei klaren Schritte. damit man echt gläubig wird. Er sagte, tut Buße und glaubt dann das Evangelium. Das Evangelium ist das gute Nachricht, der Retter ist da und der Retter findet man durch die ganzen Alten Testament und jetzt ist er letztendlich da. Immer wieder gibt es da Stellen, wo man sieht, also die Errettung kommt, die Errettung kommt. Und wir werden das heute auch sehen, dass Gott wartet auf Buße, um zu sehen, wie er die Menschen erretten wird. Markus Kapitel 9, Vers 13, geht aber hin und lehrt. Was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht opfern. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Also wenn ich es vormachte, ich bin ein guter Christ, ich bin ein religiöser Mensch, aber es gibt nichts in dem Herzen. Ich lüge eigentlich und sage, ich bin gerecht. Und in der Tat, es gibt keine gerechten Menschen. Und daher ist Jesus gekommen, um allen Menschen zu Buße zu rufen. Arroganz ist eigentlich ich habe es leider hier, die falsche hier kopiert. No, da ist es, okay, gut. Ich dachte, Arroganz ist ein absichtliche Unwissenheit, dass es behauptet, die Antwort zu wissen und sich weigert, die notwendige Frage zu stellen, um die Wahrheit zu erfahren. Arroganz stammt aus dem Lateinischen und ist etymologisch dem Verb agera angehörig. Und agera wird erst in erster Linie in diesen Wortgruppe genutzt. Sig alkad agere bedeutet so viel wie sich etwa anmassen, für sich in Anspruch nehmen. Und es gibt viele, die behaupten, Christen zu sein oder behaupten, religiös zu sein und denken, dass diese Behauptung irgendwas bringt. Aber leider, eine Behauptung für sich, ohne die richtigen Schritte zu gehen, ist eine Fehlschuss. Daneben gelandet. Und interessant, dieses Wort arrogant ist sich für was in Anspruch nehmen, die eigentlich dir nicht gehört. Und es ist auch ein Teil des Wortfamilie von augere und auch rogere. Und rogere ist zu fragen. Das A da vorne ist wie eine Verneinung und ein arroganter Mensch fragt nicht. Er tut nur, wie er so ist. Und das sieht man auch unter den Juden hier in 2. Mose. Die sind aus Ägypten gekommen und die sind mitgeschwommen. Und die haben sich viele Dinge angezogen und behauptet, dass sie sind richtige Israeliten. Und interessanterweise, die sollten Kinder Abrahams sein. Abraham ist der Vater nicht genetisch, sondern von Herzen hier, von allen Gläubigen. Und echter Glaube, ein richtiges Vertrauen in Gott für Errettung, ist das, was nötig ist. Nicht eine genetische Linie, sondern richtig eine Beziehung zu Gott durch Glauben. Und in der ersten Vers von 2. Mose, Kapitel 33, es sagt, und der Herr sprach zu Mose, gehe, ziehe von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Vor ein paar Wochen hatten wir das schon, den Thematik, dass es gibt eine Differenz zwischen Leute, die wirklich mit Herzen Gott aus Ägypten gefolgt haben und diejenigen, die nur mitgeschwommen sind mit Mose. Wir haben Mose gefolgt. Und man sieht das auch in den Text, wenn man es wieder durchliest, dass es gibt Leute, die haben einfach nur Mose gefolgt. Von Herzen haben die gar keinen Glauben gehabt und die haben sich es nur so gestaltweise angepasst. Es gibt heute Leute, viele, die ein Kreuz tragen, aber von Herzen her, du fragst, bist du ein Christ, werden die sagen, nee, ich finde nur den Kreuz schön. Es ist sehr interessant auch, dass der Christopher Reeve, er spielt der Superman, er war der erste Schauspieler, der Superman gespielt hat, er ist von Pferde gefallen und ist quer gelähmt und er wurde dann bei einem Interview gefragt, ja, Ich sehe an dein Halskette hier das Wort Glaube. An was glaubst du? Und er sagte, an Glaube. Glaube an Glaube ist nicht. Man muss tatsächlich ein Vertrauen in irgendein Wesen haben, um es wirklich Vertrauen zu nennen. Und der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Vormacher sehen wir auch in diesem Text weiter. Aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit dem Eid versprochen habe, indem ich sagte, dein Samen will ich geben. Und diese Beziehung mit den Abraham, Isaac, Jakob, diesen Eid, der zwischen Gott und denen gesprochen wurde, hat immer mit einer Beziehung zu tun. Es liegt an der Vertrauen zwischen diesen Menschen und Gott. Aber jetzt gibt es, wie gesagt, eine Gruppe von den Israeliten, die jetzt nur mitgeschwommen sind. Und Gott sagte, gehe mit diesen Leuten und nimm diese Leute, die du aus Ägypten gebracht hast, und ziehe fort und ich folge mit euch. Und ich will aber einem Engel von dir her senden, und die Kanaaniter, Amoriter, Hittiter, Parasiter, Pherusiter, Hiviter, Jebusiter vertreiben in das Land, von dem Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht in meine Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Keiner möchte gern von jemandem sozusagen umarmt, die nicht wirklich es haben möchten. Diese Verfälschung hat gar keiner Geduld. Und Gott sagte, wenn ich mit euch gehe, wenn ich in die Mitte von euch gehe, es könnte sein, dass ich ausbreche und euch vertilge. Na, erinnere, das ist was Gott hat diese, falls ich mit euch ziehe, falls es könnte sein, weil ihr seid so halsstarrig, ihr seid nicht wirklich gläubig, sondern ihr seid religiös. Und das sehen wir auch, als wir weiterhin lesen. Und das Volk, diesen harten Rede hörte, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Also diesen Schmuck habe ich geforscht, was es bedeutet, diesen Schmuck. Die alte weise Menschen haben gesagt, also das hat zu tun mit der Tatsache, dass die Leute haben an sich dann sozusagen Schmuck, der hat den Namen Gottes drauf. Und es ist so wie ein Schutz. Ich trage Gottes Name, das schützt mich. Ich bin ein Christ, so wie wir heute manchmal ein Kreuz haben drauf. Guck mal, ich habe mein Kreuz drauf oder ich habe irgendwo mein Bild von Jesus am Kreuz. Guck mal, ich bin geschützt. Das ist so ein Glückssymbol. Und die haben das auch mit Gottes Name gemacht, indem die haben das irgendwie an ihre Körper angebracht als Schmuck. So, guck mal, wir sind Juden, wir sind geschützt von der Jehova Gott. Und die haben dann ihr diesen Schmuck nicht angelegt. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen und sagte den Kindern Israels, ihr seid halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzüge, so musste ich dich vertilgen. Natürlich, er hat das nicht gesagt. Er hat gesagt, es kann sein, weil ihr so halsstark seid. So, die haben es automatisch, Gott wird es alle umbringen. Die haben nicht verstanden, dass es ist nach ihrer Halsstarrigkeit oder nach ihrer Religiosität, der gar nicht mit Glaube zusammengebunden ist. Wie gesagt, hier in den ersten paar Versen haben wir gesehen, dass das Bund, das Gott dem Land Israel geben wurde, ist verbunden mit einer Beziehung zwischen Gott und Abraham, einer Beziehung zwischen Gott und Isaac und einer Beziehung zwischen Gott und Jakob. Die haben tatsächlich eine Beziehung gehabt, so wie wir auch später hier sehen werden. Mose hat eine tiefe Beziehung und es gibt noch eine. Und der suchte Gott. Und Gott suchte auch Menschen, die wirklich ihn von Herzen suchen möchten, eine Beziehung mit ihm haben. Die sind den Wahrgläubigen. Nur einfach dich Christ zu nennen oder einmal getauft zu werden oder einmal in eine Kirche zu gehen, paar Mal im Jahr, das taugt nichts. Das heißt nicht, dass du gläubig bist. Es heißt, dass du religiös bist. Halsstark deinen eigenen Weg immer gehen möchte. Denn Ziel, dass man gute Früchte trägt, sieht man in dem Befehl Jesus Christus. Tut Buße und glaube an das Evangelium. Der Retter ist da. Drehe dich von deiner eigenen Meinung über Gerechtigkeit und vertraue mich. Vertraue Jesus Christus. Vers 5. Und denn der Herr hatte Mose gesprochen, sagt den Kinder Israel, ihr seid halsstarriges Volk, wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzüge, so musste ich dich vertilgen. Nun lege deinen Schmuck von dir ab, so will ich sehen, was ich dir tun will. Diesen Schmuck ist sozusagen, guck mal, ich habe meinen heiligen Schein, ich bin gut, oder? Nein, lege das heilige Schein ab. Es gibt kein guter Mensch. Wir alle brauchen einen Retter. Wir alle fehlen an die Herrlichkeit, die Gott geplant hat für unser Leben. Und der einzige Weg, davon wegzukommen, ist durch Buße. Kehre zu ihm und vertraue ihm. Mit ganzem Herzen. Und das ist ein krasser Unterschied. Einer, der einen heiligen Schein trägt, oder einer, der in den Gegenwart Gottes mit Demut reinkommt. Und Gott wird ihn auch retten. Und wir werden es auch nachhinein in unserem Text auch sehen. Wir sind in welche? Wir sind ja Vers, Mitte von Vers 5. Und ich lege deinen Schmuck ab von dir, so will ich sehen, was ich mit dir tun will. Rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab beim Berg Horeb. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Also das ist nicht der Stiftshütte, das wird noch gebaut. Es ist ein Lager, der er ein Zelt aufgestellt hat, außerhalb für eine Begegnung mit Gott. Weil die Israeliten waren nicht gläubig, so Gott war nicht in der Mitte. So er hat ein Zelt außerhalb der Lager gestellt und wenn jemand mit ihm sein möchte, müssen die zu diesem Lager gehen. Gott wohnt nur in einer, der gläubig ist. Deswegen ist dieser Zelt außerhalb. Und der Neue Testament lehrt uns, dass wenn man gläubig ist, ist man eigentlich der Tempel Gottes. Gott wohnt in ihm. Und das ist der krasse Unterschied wiederum von einer, der religiös ist und einer, der wirklich gläubig ist. Vom Herzen. Gott wohnt in der Gläubigen. Und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Zusammenkunft mit Gott. Und so geschah es, dass jeder den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste. Das außerhalb der Lagers war. Warum? Weil in der Lager war kein wirklicher Glaube, es war nur diesen heiligen Schein. Und viele in Christentum haben zwar einen heiligen Schein, aber eine Beziehung mit Gott haben sie nicht. Deswegen manche müssen Kirchen erst verlassen, um wirklich eine Begegnung mit Gott zu bekommen. Weil die Kirchen haben sich so religiös dargestellt, dass das Evangelium durch ihre Predigt nicht mehr durchkommen kann. So geschah es, dass jeder den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und Jesus predigt, tut Buße. Errettung ist jetzt hier, tut Buße und glaube das Evangelium. Außerhalb dem Judentum hat er gesagt, tut Buße und glaube das Evangelium. Wir sind ein bisschen arrogant, wenn wir denken, dass unser Christentum der Antwort für alles ist, wenn wir genauso religiös geworden sind, wie manche von den Juden damals. Wir müssen aufpassen, dass unser Früchte richtig ist. Dass unser Stammbaum das Evangelium orientiert ist und nicht einfach die Religiosität. Da rissen sich die Kinder Israels ihr Schmuck ab in Horeb, Bewark, Vers 8. Und es geschah, wenn Moses hinausging zum Zelt, da stand die ganze Volk auf. Und jeder Mann blieb stehen am Eingang des Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Die waren interessiert. Also heute ist oftmals geschehen, natürlich wir sind in Quarantäne, wir treffen uns nicht mehr bei dem Gemeindehaus. Aber ihre Nachbarn, wenn das letztendlich diese Quarantäne weg ist, ihre Nachbarn schauen zu, wenn ihr aufsteht und zur Kirche geht. Und die sind aufgestanden und haben zugeschaut, dass der Mose geht und trifft mit Gott. Und es geschah, wenn der Mose hinausging, so kam der Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er redet mit Mose. Also, der Wolkensäule, ist das Gottes Gegenwart oder ist das Gottes Gesicht? Man muss hier aufpassen, dass man versteht, hier hat Gott eine Wolkensäule da als sein Gegenwart dargestellt. Aber ist es sein Gesicht? Sieht Mose tatsächlich sein Gesicht oder ist er da in einer Begegnung mit diesen Wolkensäule? Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Dein Zeugnis, dass du mit Gott eine Begegnung hast, führt anderen auch dazu. Das ist ein Teil unseres Zeugnisses als Christen. Ich glaube so an Gott, dass ich stehe am Sonntagmorgen auf und ich gehe zu die Kirche, damit ich Gott begegnen kann, hat eine Einwirkung auch auf deine Nachbarn. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also Angesicht zu Angesicht. Das Wort Angesicht hier ist genau das gleiche Wurzel von ein Oberfläche oder ein Gegenwart oder ein Präsenz. Ich bin in sein Präsenz. Präsenz zu Präsenz. Es bedeutet nicht unbedingt Gesicht, tatsächlich Gesicht, sondern es kann auch ein Präsenz sein in seiner Nähe. Es kann auch eine Oberfläche und der Wolkensäule ist runtergekommen und Mose hat ihn Präsenz zu Präsenz gesehen, aber nicht Gesicht zu Gesicht, weil gar keiner kann Gott im Gesicht schauen. Aber die Kinder Israels haben es gesehen, hier ist Wolkensäule, hier ist Mose und die reden miteinander. Gegenwart zu Gegenwart. Wie ein Mann mit seinen Freunden redete, so kehrt er wieder ins Lager zurück, aber seine Diener Josua, und hier ist es sehr wichtig und sehr richtig zu verstehen, was brauche ich, um eine Begegnung mit Gott zu haben? Der Wille. Einfach der Wille, Gott zu suchen, und er ist bestrebt, mehr mich mit mir eine Beziehung zu haben, als ich je eine Beziehung mit ihm haben möchte. Und ich möchte nur ihn sehen, ich suche ihn und ich werde ihn finden. So sagt es mehrmals in der Schrift. Und der Mose geht weg, aber Josua. Und Josua ist eine sehr wichtige Rolle, sogar ein Buch aus dem Alten Testament, die wir später auch durchpredigen werden, ist mit seinem Namen verbunden. Josua, den Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Er bleibt da in Gegenwart Gottes. Er möchte so sehr eine Beziehung mit Gott haben. Er bleibt einfach da. Das ist, was Gott will. Ein williges Herz, der eine Beziehung mit ihm haben möchte. Diese Religiosität, der Heilige Schein, der Namen, die man drauf trägt, oder die Taufe, oder irgendein andere religiöse Werke, interessiert Gott nicht, sondern dein Herz. Das ist, was Gott interessiert. Wenn er dein Herz hat, hat er alles von dir. So suche Gott wie Josua. Er blieb einfach in den Inneren des Selbst, das Inneren des Selbst des Begegnungs mit Gottes. Mit Demut bleibt er da, er möchte was von Gott hören. Mose sprach zu dem Herrn, komischerweise, offensichtlich hat er nicht der Josua so ins Auge gefallen. Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wenn du mit mir senden willst. Und doch, du hast gesagt, ich kenne dich mit Namen. Wir haben es vor ein paar Wochen dargestellt, mit Namen heißt nicht einfach mit dem Namen Paul, sondern wirklich, wer hinter diesem Namen steht, den Person. Und in Hebräisch hat ein Name eine Bedeutung, zum Beispiel Isaac oder Isaac hat die Bedeutung von Lachen, weil natürlich als Sarai im Zelt gehört hat von Gott gehört hat, dass sie schwanger wird, hat sie gelacht. Und sie hat ihr Kind dann Lachen genannt. So hat er seinen Namen gekriegt. Du kannst dir vorstellen, jedes Mal, dass sie Yitzhak rufen muss, muss sie daran denken, ja, ich habe gelacht. Und die Namen haben eine Bedeutung. Mein Papa hat immer gesagt, pass auf, schütze deinen Namen. Es ist die einzige Wertstück, die du wirklich hast. Nichts ist mehr wert als deinen Namen. So schütze es, bewahre es. Und es hat eine Bedeutung. Und Gott sagte, wenn er sagte, ich kenne dich bei Namen, ich kenne dich persönlich. Ich sehe in dein Herzen hinein, wie du denkst, was du denkst. Und ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Das ist erstaunlich, weil wenn jeder guckt in meine Herzen rein und weiß alles über mich, ich glaube nicht, dass ich so eine Beziehung mit mir haben möchte. Aber Gott möchte das. Das ist erstaunlich. Trotz unserer inneren Gedanken, trotz unserer Herzen, Gott liebte uns und ist für uns am Kreuz gegangen. Das alles ist da, weil Gott möchte uns zeigen, auch im Alten Testament, dass dieser heilige Schein, diese wunderbare Religiosität, ist eigentlich eine Blockade, weil es stellt nicht die Frage dar. Es ist arrogant, sich darzustellen als ein guter Christ, wenn in der Tatsache, wir sind alle Sünder und Jesus und seine Gerechtigkeit ist die einzige, der vor Gott gilt. Und ich kann mich nur von meiner Gerechtigkeit bereuen oder Buße tun und mich an die Gerechtigkeit Jesus Christus und seine Errettung vertrauen. Das heißt nicht, dass ich würdig bin. Er ist würdig. Er ist der Retter. Das sieht man im Alten Testament bis ins Neue Testament hinein, dass die Errettung erfolgt nur erst durch Buße tun. Ablegen mit der Religiosität und annehmen Demut und Vertrauen in den Herrn für deine Errettung. Also Mose sprach zu dem Herrn, also das haben wir schon, Vers 13, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade vor dir finde. Sehr interessant, es gibt ein Vers in Johannes, der sagte, diese Dinge habe ich euch geschrieben, damit die an den Namen Herrn Jesus Christus glauben, damit ihr an den Namen glauben. Manchmal unser Glauben braucht Unterstützung. Gott hat schon gesagt, ich kenne dich, Mose, bei Namen. Ich habe dich schon durch den Meer gerettet. Ich habe dich mehrmals gezeigt, wie ich mit dir handle. Aber der Mose hat hier eine, sozusagen, eine spirituelle Krise. Er hat ein bisschen Zweifel. So viel ist er mit seinen Zweifel gebunden, dass er hat nicht gesehen, dass, hey, dieser Joshua, der Sohn des Nunes, er blieb da. Er wartet auf den Herrn. Er ist in Gegenwart Gottes in den Zelt der Zusammenkunft. Und ich zweifle hier. Selbst als Pastor und Prediger und als man noch sehr lange gläubig ist, es kann sein, dass man zu dem Punkt kommt, dass man zweifelt. Und was brauche ich? Zurück zu den Wurzeln. Wie Jesus seinen Jüngern gesagt hat, als kleine Kinder zu Jesus kamen, hat Jesus gesagt, lass die kleinen Kinder zu mir kommen, weil so ist das Himmelreich. Weil ein Kind hält sich nicht für was, er vertraut einfach. Dieser Vertrauen möchte Gott von uns haben. Nicht, dass wir uns gestalten als Christ, gestalten als Heilige, sondern dass wir einfach ihm vom ganzen Herzen, wie ein kleines Kind, vertrauen. Jesus sagt, tut Buße und vertraue an das Evangelium. Ich bin der Retter. Vers 14, und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hierhin auf. Das ist eine sehr interessante Rede. Und das ist eigentlich die Rede, die wir als Christen haben sollen. Ich gehe nichts, ohne dass Gott mit mir geht. Als ich die Predigt hier in Vorbereitung hatte, habe ich gebeten und gesagt, Gott, bitte, ich möchte nicht predigen, ohne dass du in diesem Predigt arbeitest. Und er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hin auf. Wir wollen nirgendwo gehen, wenn du nicht mitgehst. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe von deinen Augen, ich und dein Volk, als darin, dass du mit uns gehst. Und hier ist wiederum ein Merkmal von einem tatsächlichen Christ. Ist ein tatsächlicher Christ, wartet auf der Führung der Heilige Geist und er geht nirgendwo und er tut nicht, ohne dass er weiß, dass Gott mit ihm geht. Wenn wir solche Einstellungen haben, wie viele Fehler, die wir als Christen vermeiden können, weil Arroganz stellt die Frage nicht. Aber Demut sagt, ich kann nicht vorwärts gehen, ohne dass du mit mir gehst. Und Mose in Demut sagt, Gott, ich möchte, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor alle Volk, auf das Erdboden ist. Wir sollen besonders sein. Geführt von Gott, nicht eigentlich nach unserer Wohllust oder nach unseren Wünschen, sondern von Gott geführt. Und es gibt zu viel Heuchelei unter Christentum. Und Gott wird natürlich später, hat wir schon den Text gelesen, wo Gott wird sogar unter Christen richten und den Unterschied zwischen religiösen und vom Herzen gläubigen Christen den Unterschied darstellen und trennen. Vers 16, haben wir schon. Und Vers 17, und der Herr sprach zu Mose, auch diese, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Ich kenne dich persönlich, ich kenne dein Inneren. Und weil du es so gesagt hast, du Gnade gefunden hast, ich gehe mit euch in eure Mitte. In der Zelt der Zusammenkunft. Gott sei Dank, wir sind nicht in dem Alten Testament, wo wir zu irgendeinem Zelt gehen mussten, sondern wir sind im Tempel der Zusammenkunft. Wir müssen nur Gott den Platz in uns geben. Vers 18. Er aber antwortet, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also, wir alle erwarten mehr von Gott, dass er uns irgendein Wunder zeigt, aber oftmals sind wir nicht bereit, das aufzunehmen. Und Gott wirklich Gesicht zu sehen, ist uns als Menschen nicht möglich. Und manchmal wollen wir ein großes Wunder sehen und wir haben nicht erkannt, dass er hat schon so viel in uns gemacht. Ich möchte deine Gegenwart sehen, deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deine Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausführen. Also was heißt der Name des Herrn? Well, das ist eigentlich seiner wiederum der wahre Ich, der wahre Gott. Der Gott, der war, der Gott, der ist, der Gott, der immer wird. Das ist die Quelle des Lebens. Und er sagt, ich werde meinen Namen vor dir ausführen, dass du verstehst, wer ich bin. Und wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Das haben wir schon, die Zitate von Jesus Christus heute Morgen gelesen. Lerne, was das bedeutet. Und wenn ich erbarmen, dann erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, mein tatsächliches Gesicht kannst du nicht sehen. Mein Gegenwart kannst du schon dabei sein, da hast du schon es erlebt. Aber mein tatsächliches Gesicht kannst du nicht sehen. Und ich will den Namen des Herrn vor der Ausführung genetik. Es tut mir leid, Vers 20. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gott ist so heilig, so rein, so herrlich, dass wir in seiner Gegenwart nicht existieren können. Wir sind fehlbar, er ist nicht. Doch der Herr sprach, siehe, es ist ein Ort bei mir. Da sollst du auf dem Felsen stehen. Das hat ein neutestamentliches Bild hier. Jesus ist der Fels, worauf die Kirche gebaut wurde. Er ist auf dem Fels, wobei ein Kluft in ihm geschnitten wurde am Kreuz mit dem Speer. Und das ins Wissen, er ist auch das Stein, woraus geschlagen wurde und daraus kommt lebendiges Wasser. Das alles ins Kopf zu halten, hier haben wir eine Stelle, wo es sagt, es ist bei mir diesen Felsen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft, in die Seite von Jesus. Wer Jesus ansieht als Erretter, kann in die Gegenwart Gottes stehen. Das ist eine alttestamentliche Darstellung von einer neutestamentlichen Wahrheit, dass in Jesus Christus können wir vor Gott stehen. Und ich will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Später, nächste Woche, werden wir sehen, das Resultat dieser Zusammenkunft. Wie es eine Auswirkung in Mose hat und eine Auswirkung in all die später, die Mose trifft. Ein Begegnung mit Gott ändert uns. Und diese Änderung werden Menschen auch sehen können. Nicht ein heuchlerisches Christentum mit heiligem Schein tragen, sondern ein tatsächliches Vertrauen, eine Zuwendung. Und Zuwendung zu Gott heißt, wenden ab von meiner sogenannten Gute. Weil wir sind alle Sünder, alle fehlbar. Wende dich zu Gott. Und Gott ändert uns. Und das werden wir auch nächste Woche ganz deutlich sehen, dieser Zusammenkunft, dass Mose Gott von hinten sehen könnte, als er in den Kluft der Steine ist, ändert Mose und ändert auch, wie er mit den Israeliten umgeht. Es gibt ein paar Versen, die ich hier mit den Predigt schließen möchte. Aus Psalmen 51, 12, Vers 17. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Immer mit dem Heil zu tun. Es hat mit dem Heil zu tun bei Mose. Es hat zum Zun mit Heil bei Jesus Christus. Und hier David spricht darüber. Wobei in Davids Zeit war es nicht ein innenwohnender Heiliger Geist. Er kommt und er geht. Und so wie der Mose damals ein bisschen Zweifel hat an seiner Beziehung mit Gott, der David hat auch manchmal Probleme. Und vielleicht hast du und ich ab und zu auch Probleme damit. Und wir brauchen nur diese kindliche Glaube, so unsere Beziehung wieder so ein Update zu machen. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Weg lehren. Abtrünnige, was heißt das? Das heißt, diejenigen, die sind religiös oder die sind Darsteller, dass die irgendwas sind, aber die sind weg von Gott, die braucht Buße. Ich möchte deine Freude an dein Heil, damit ich die Abtrünnige deine Weg lehre, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Also ein wahrer Christ möchte, dass anderen bekehrt wurde. Errette mich von Blutschuld. Gott, ich möchte nicht daran schuld, dass ich nicht das Evangelium weiter trage. O Gott, du Gott meines Heils, wer rettet? Gott, nicht meiner heilige Schein, sondern Gott. Ich bin ein Sünder, er ist der Retter. Ich reue mich von meiner Wege, kehre ich zu ihm und er rettet durch Vertrauen. Nicht durch irgendein Tun, sondern durch Vertrauen. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln rühm. Nicht um meine Gerechtigkeit. Oh, gucke mich, dieser heilige Christ. Nein, ich rühme um Jesus. Er ist würdig. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Das ist von David im Alten Testament. Denn dein Schlachtopfer hast du kein Wohlgefallen. An Tieren, an die religiösen Opfern hat Gott gar kein Wohlgefallen. Sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen. Wie Jesus gesagt hat, tut Buße und glaube das Evangelium. Die Opfer, die Gott gefallen, sagte David, sind ein zerbrochenes Geist. Buße tun. Ein zerbrochenes und geschlagenes Herzen wirst du, o Gott, nicht verachten. Gott akzeptiert jeder, der kommt mit ihm mit die richtige Einstellung und ihm vertraut. Aber akzeptiert nicht den Hochmütigen. Egal, ob man ein Kreuz trägt, ob man lange religiös ist, ob man getauft ist, das ist alles Gott uninteressant. Er möchte unser Herzen haben. Er möchte eine Beziehung mit uns haben. Und daher sagt er, gehe zu diesem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, weil die haben mit mir eine Beziehung nicht. Deswegen ein Zelt des Zusammenkunft. Man muss außerhalb des Lager gehen, von den menschlichen Wegen wegkommen, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Das ist alles Vorbilder für die Beziehung mit Jesus Christus. Und was nimmt es, ein kindisches Glaube? Einfach eine Wendung von meiner eigenen Gerechtigkeit, um die Gerechtigkeit Gottes zu vertrauen. Herr, du bist der Retter. Ich lege mich in deine Hände. Vor 2 Wochen habe ich diesen Vers verwendet, und ich verwende es wieder heute. Der Herr verzögert nicht Verheißung hinaus, wie etlichen es für hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Er gibt Zeit. Warum? Weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Er möchte nicht, dass du verloren gehst. Er gibt Platz, er gibt Raum. Er predigt, tut Buße, glaube das Evangelium und er lässt dich, bis du dich dafür entscheidest. Die Einzige, was hält ein Mensch von der Himmel ab, ist sein sturiges Herz, sein halsstarriges Wege. Sondern, dass jedermann Raum zur Buße habe. Ob es im Alten Testament Mose ist, ob es heute ist, ob es zur Zeit Jesus Christus ist, es gab immer religiösen Menschen. Und Jesus antwortet solche und sagt, ich werde zu euch sagen, gehe von mir weg, ich habe euch nie erkannt. Nicht diesen Namen, wie Gott gesagt hat, Mose, ich kenne dich, ich sehe in dir hinein, weil du mich vertraut hast. Gott möchte in uns hineinschauen. Aber wir müssen es zulassen. Lieber Vater, wir kommen zu dir. Wir danken dir für alles, was du in uns machst. Herr, auch, dass du uns lernst, dass wir Buße tun müssen. Von unseren Wegen kehren. Uns komplett in deine Hände legen, im Vertrauen, dass du der Retter bist. Und dadurch wirst du uns erkennen. Herr, wir wollen nicht bloß religiös sein, wir wollen gläubig sein. In Jesus' Namen. Amen. Schöne Woche, sei dem Herrn befohlen und wir sehen uns wieder am Sonntag, nächste Woche. Auch schau mal auf unsere Webseite bbgwb.de, nochmal bbgwb.de. Ich schreibe unter Aktuelles Andachten. Man kann auch während der Woche das anschauen, ein bisschen auch während der Woche, mitten in der Woche, Stärke bekommen für die Glaube. Bleib in den Herrn, sei den Herrn befohlen. Gottes Segen.